Ich lese uns gleich zu Beginn den Predigttext für den heutigen Sonntag vor, aus dem Markus-Evangelium 4, die Verse 35 bis 41. Überschrieben ist dieser Abschnitt mit Herr über Wind und Wellen. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter. Kümmert dich das denn gar nicht? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? Fragt Jesus seine Jünger. Habt ihr denn noch kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Ich habe aus dem Text wie fast immer drei Punkte für uns herausgezogen oder formuliert und möchte sofort mit Punkt 1 anfangen, der lautet, auch mit Jesus im Boot bleibst du vor Stürmen nicht verschont. Wusstet ihr das? Seid ihr euch dessen bewusst? Wenn ja, dann können wir eigentlich lückenlos zu Punkt 2 gehen. Ich zumindest weiß das auch seit längerem, dass mit Jesus im Leben nicht immer alles Sonnenschein ist. Und trotzdem erwische ich mich dabei, wie ich erschrecke, wenn ein Unwetter, ein Sturm oder ein Unwetterchen und ein Stürmchen in meinem Leben heraufzieht. Und reflexartig fange ich an zu fragen, wie kann das sein? Ist das dein Wille, Herr? Das kann doch nicht sein. Wenn du mich lieb haben würdest, könnte das doch nicht geschehen. Herr, bist du weit weg? Hast du dich etwa von mir abgewendet? Ist das eine Strafe Gottes? Der Text zeigt uns nichts von alledem. Jesus hat seine Jungs noch genauso lieb wie vor dem Sturm. Jesus ist auch nicht weit weg, sondern mittendrin. Er hat sich von keinem seiner Jünger abgewendet. Da hat auch keiner gesündigt, jedenfalls nicht so, dass es diesen Sturm zur Folge gehabt hätte. Und auch spricht der Text an keiner Stelle davon, dass es die Strafe für irgendeinen der Anwesenden wäre. Es ist einfach nur Sturm, Flut. Den Jüngern steht das Wasser bis zum Hals. So wie es vermutlich dir und mir schon unzählige Male ergangen ist und wie es uns noch ergehen wird. Und so wie wir in ähnlichen Situationen glauben, auch die Jünger, dass das ihr Ende ist. Es ist ja immer gleich das Ende. Dieses Mal werden wir auf keinen Fall überleben. Schaut man als Unbeteiligter auf diesen Text, fragt man sich, was haben die denn? Was machen die denn da für ein Theater? Jesus ist doch an Bord. Das wird schon wieder werden. Aber die Jünger benehmen sich, als gäbe es Jesus in ihrem Boot und in ihrem Leben gar nicht. Als hätten sie keine Beziehung zum Sohn des Schöpfergottes, der Himmel und Erde gemacht hat und dem Wind und Wellen gehorchen. Und wie sieht das in deinem und in meinem Leben aus? Wie reagieren wir, wenn es stürmisch wird? Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Wenn wir das Gefühl haben, das stehen wir hier diesmal nicht durch. stellt sich dann beim unbeteiligten Betrachter auch die Frage, warum wir so leben und uns benehmen, als gäbe es Jesus bei uns nicht? Als hätten wir keine Beziehung zum Sohn des Schöpfergottes, der Himmel und Erde gemacht hat und dem Sturm und Wellen gehorsam sind? Erzählen wir uns in unserem Lichtblick im Zeugnisteil deshalb so selten bis gar nicht von unseren Schiffbrüchen, um ja nicht als Glaubensschwächlinge dazustehen, in einer Gemeinde, wo alle vor Glaubenskraft und Glaubenssaft nur so zu strotzen scheinen? Stürme gehören dazu. Die gehören in unser Leben auch als Christen. Und da wurde in der Vergangenheit und manchmal auch in der Gegenwart viel Falsches und Unwahres behauptet und verbreitet. Ich erinnere mich an ein Lied aus den 60er Jahren wohl. Meine Eltern haben es viel gesungen. Immer fröhlich, immer, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens. Fröhlich lasst uns immer sein. Oder ein anderes, das noch nicht ganz so alt ist und vor wenigen Jahren laut und frei bei Pro Christ gesungen wurde. Und wer nach dem Weg sucht, wird ihn finden. Leichte Schritte in ein neues Land. Gott ist nah auf allen Wegen und der Himmel kommt zur Erde. Im Refrain heißt es dann ehrlicherweise dazu, da kann man nur staunen. In der Tat, da kann man nur staunen, wer sich sowas ausdenkt. Leichte Schritte in ein neues Land? Leichte Schritte sind Glaubensschritte ganz oft, ganz sicher nicht. Und nicht selten fängt es für Menschen, die Christ werden, dann erst an, schwere Schritte zu werden. So sicher es auch ist, dass Stürme auch im Leben von Christen nicht ausbleiben, so sicher ist aber auch, dass Jesus mitten in den Stürmen bei uns ist und bei uns bleibt. Und da sind wir bei Punkt 2. Jesus schläft. Ist das möglich? Kann das sein? Und dann frage ich gleich mal nach deiner Beziehung zu deinem Herrn Jesus. Wie sieht das bei euch aus? Hat sich Jesus in eurer Beziehung auch schlafen gelegt? Ist dein Glaube etwas zur Ruhe gekommen? Wenn nicht, dann frag ich mal andersrum. Worum geht es gerade in deinem Leben zwischen dir und Jesus? Welche Lektion geht ihr gerade durch? Worüber seid ihr gerade im Gespräch? Redet ihr über deine Ehe oder deine Ehelosigkeit? Über deine Kinder? Geht's um deinen Job, deine Karriere, deine Einstellung zum Geld? Redet ihr über deinen Einsatz in der Gemeinde? Redet ihr über Schuld, über Sünde, über Versagen? Über deine Wunden, über deine Schmerzen? Über Veränderung, über Erneuerung? Woran arbeitet ihr beide gerade? Worüber freut ihr euch gerade mit Jesus regelmäßig? Und worüber seid ihr gemeinsam traurig? Worüber sprichst du mit Jesus, wenn du heute aus diesem Gottesdienst nach Hause kommst? Sprichst du überhaupt noch mit Jesus nach einem Gottesdienst? Wann bist du das letzte Mal aus einem Input, einem Prisma, einem Lichtblick oder einem Gottesdienst nach Hause gegangen mit dem festen Entschluss, darüber muss ich heute noch mit Jesus reden. Und da muss ich ab heute was ändern. Wisst ihr, das ist das, was mich in diesem Text wundert. Jesus hat, bevor die mit ihrem Kahn hier über den See fahren, atemberaubende Predigten gehalten. Ihr könnt das mal nachlesen, Markus 4. Die ganzen Gleichnisse, die wir von Jesus aus der Bibel kennen, die meisten davon hat er unmittelbar vor dieser Bootstour hier seinen Jüngern erzählt. Und komischerweise hat da niemand Fragen an ihn. Da hat auch niemand was mit ihm zu klären. Die Jünger gehen nach all dem Gesagten zur Tagesordnung über und tun das, was sie besonders gut können. Kahnfahren eben. Die meisten waren Fischer, damit kennen die sich aus. Ja, mein Gott, dann lass doch Jesus eben schlafen. Ich kenne das so aus meinem Leben. Ich kenne mich doch damit aus. Ich weiß doch, was ich tue. Da kann doch Jesus sich mal zur Ruhe legen. Da gibt es Bereiche, was soll's da mit Jesus? Das haben wir immer so gemacht. Da habe ich mich doch immer selbst für entschieden. Da muss er mir doch nicht auch noch reinreden. Mir sagte mal ein junger Mann, du Jörg, mein Geld, das habe ich mir ganz alleine verdient. Du, und da entscheide ich auch ganz alleine, wofür ich das ausgebe. Da lasse ich mir nicht von Jesus reinreden. Der hat Jesus, wenn es ums Geld ging, einfach schlafen geschickt. Und ich nehme an, das war nicht der einzigste Bereich, wo er und wo wir ihn einfach mal schlafen schicken. Wo zwischen uns und Jesus Ruhe einzieht. Wo es ganz still wird. Und Jesus ist ein Gentleman. Jesus akzeptiert das. Der redet dann nicht laufend rein und drängelt sich da rein und der hält sich da schön raus. Bis wir ihn wecken. Nämlich dann, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Wenn der Kahn voll gelaufen ist. Oder unser Konto leer ist. Unsere Beziehung im Eimer. Unser Kind unheilbar krank. Dann erinnern wir uns mit einem Mal, da war doch irgendwo Jesus. Wo ist der denn? Ach ja, ganz hinten im Boot. Der pennt. Und dann heißt es in unserem Text, da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter. Kümmerst du dich denn gar nicht darum? Das ist der Gipfel. Als ob Jesus jetzt daran schuld wäre, dass der Kahn untergeht. Und Jesus tickt nicht aus. Der dreht auch nicht durch nach dem Motto, euch geht's wohl ein bisschen gut. Der steht auf, der bedroht nicht die Jünger, sondern der bedroht Wind und Wellen und dann ist Ruhe im Kahn. Dann ist es totenstill. Ich habe versucht, an dieser Stelle auch bei meiner Vorbereitung mal innerlich ganz still zu werden und das mal auszuhalten. Revue passieren zu lassen, was da gerade sich alles abgespielt hat. Das Geschrei, das Getobe, der Sturm, die Wellen, das Wasser, die angstgeweiteten Augen und dann das vollmächtige Wort von Jesus. Schweig, verstumme und dann die Ruhe. Es geht ja bald die Passionszeit los und das, was hier in dieser Geschichte passiert, das erinnert mich so sehr an das, was Johannes der Täufer erkennt, als er Jesus tauft und sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Der alles auf sich nimmt, der die Ruhe und auch die Gelassenheit mitbringt, die so eine angespannte Situation verlangt, wenn Jesus da auch noch durchgedreht wäre, nicht auszudenken. Wenn Jesus diese Gelassenheit auf seinem Weg nach Golgatha für uns ans Kreuz nicht gehabt hätte, es wäre nicht passiert für uns. Das war beispielhaft, was er hier seinen Jüngern vorlebte und Jesus trägt und Jesus erträgt. Die Jünger, dich und mich, wie wir mit ihm umgehen, wie wir ihn anflehen, wie wir ihn anschreien, wie wir ihn zum Schuldigen machen, wie wir ihn ignorieren und akzeptieren, immer gerade so, wie es gut für uns ist. Wie wir ihn benutzen, möchte ich fast sagen. Wie wir ihn missbrauchen, immer und immer wieder. Jesus trägt das alles und wird zum Sündenbock und ist doch der Herr der Welt, dem Sturm und Meer gehorsam sind. Dann ist alles ruhig. Und dann meldet sich Jesus zu Wort. Der schaut seine Jünger an, die mit dem Sturm still geworden sind, denen es endlich mal die Sprache verschlagen hat, möchte man sagen. Und dann sagt Jesus, warum habt ihr Angst? Habt ihr immer noch kein Vertrauen zu mir? Luther übersetzt das mit, habt ihr keinen Glauben? Und ich habe mir angewöhnt, Glauben und Vertrauen mit Gehorsam zu übersetzen. Wisst ihr, Glauben und Vertrauen, das ist immer so unpersönlich. Ja, ich glaube, dass der Bäcker morgen wieder frische Brötchen hat. Wenn nicht, ist das auch kein Beinbruch. Und ich vertraue diesem und jenem. Ich vertraue dem Flugkapitän, dass er sich nicht vorher eine Flasche Schnaps reingedreht hat. Ich vertraue so manchem. Aber das hat für mich und mein Leben eigentlich keine Konsequenzen. Wenn es um den Gehorsam geht, dann wird es konkret. Warum habt ihr Angst? Warum seid ihr mir noch immer nicht gehorsam? Ich habe euch doch gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Warum seid ihr nicht getrost? Warum sind eure Gefühle der Antrieb für euer Handeln und nicht mein Wort? Warum sind mir Wind und Wellen gehorsam und ihr nicht? Hast du eine Antwort darauf für dein Leben? Die Jünger haben, glaube ich, keine Antwort. Ich glaube, die merken vielmehr gar nicht, worum es Jesus geht. Die staunen nur, dass Wind und Wellen ihm gehorchen. Die sind, wie fast immer und wie auch wir fast immer, nur mit den Äußerlichkeiten beschäftigt. Und das, glaube ich, ist das eigentliche Problem. Die staunen, was ist das für ein Mann, dem Wind und Wellen gehorchen. Denen geht es nur ums Äußerliche. Die merken nicht, dass Jesus ihre Herzenshaltung hinterfragt. Während es uns immer wieder nur um Bewahrung, um Gesundheit, um Einkommen, um Auskommen geht, geht es Jesus immer um die Herzenshaltung. Zu den Äußerlichkeiten, um die sich unser Leben in 99% aller Fälle dreht, sagt die Bibel so gut wie nichts. Wenn ihr Essen und Trinken habt und wisst, wo ihr euer Haupt hinlegt, dann lasst euch genügen. Das ist so ziemlich alles, was die Bibel zu den äußerlichen Annehmlichkeiten unseres Lebens sagt. Der Rest und im Rest der Bibel geht's um Beziehungssachen, um Herzenssachen, um Hauptsachen. Wisst ihr, und da fällt mir wieder unsere Kinderarbeit in der Gemeinde ein. Viele von uns bewegt das ja zurzeit sehr. Und ich habe mich dabei ertappt, dass es mir dabei hauptsächlich um die Nebensächlichkeit geht, wenn ich an die Kinderarbeit denke. Um das Äußere. Darum, dass endlich was für die Kinder auf die Beine gestellt wird. Und ich sitze seit Wochen vor Jesus wie die Jünger im Boot und schreie ihn an und sag: Herr, wir haben so viele Kinder und wir haben so wenig Kinderarbeit. Kümmert dich das nicht? Stört dich das nicht? Hast du kein Interesse daran? Ich bin mir sicher, Jesus hat Interesse daran. Und Jesus hat auch Interesse an unseren Kindern. Aber er hat kein Interesse an einem funktionierenden Kinderarbeitssystem. Er braucht das nicht, um unsere Kinder zu erreichen. Er kann sich, so sagt uns die Bibel, aus Steinen Kinder erwecken. Und er wird auch unsere Kinder erwecken. Nicht, weil wir so eine tolle Kinderarbeit machen, sondern weil er die Kinder lieb hat. Jesus will etwas ganz anderes. Jesus will Menschen in unserer Gemeinde, die dem Wort Gottes gehorsam sind, die ihm vertrauen, die ihm Glauben schenken, die ihr Leben nach dem ausrichten, was er sagt. Dienet dem Herrn mit Freuden, nicht mit langen Gesichtern. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Glauben wir das? Sind wir gehorsam und setzen das mit unserem Leben in die Tat um? Wir haben gefühlt 50 oder mehr Prozent Sozialarbeiter, Erzieher, Betreuer, Therapeuten, Pädagogen in der Gemeinde, die sich den ganzen Tag um Menschen kümmern. Und das ist gut so. Das ist eine so wichtige Aufgabe und diesen Geist dieser Leute spürt man auch in der Gemeinde. Deshalb geht es auch so herzlich bei uns zu. Nicht auszudenken, wenn das alles Banker wären. Aber wir haben eindeutig zu wenig Menschen in unserer Gemeinde, die sich um unsere eigenen Kinder kümmern. So gut wie alle von uns haben einen Arbeitgeber oder einen Kundenkreis, dem sie ihre Kraft, ihre Zeit, ihre Ideen, ihre Fähigkeiten und ihre Kreativität zur Verfügung stellen, in dem Glauben, dass der sie im Gegenzug dafür so entlohnt, dass es zum Leben reicht. Und es findet sich im Gegenzug kaum einer unter uns, der seine ganze Kraft, seine ganze Zeit, seine ganzen Ideen, seine ganzen Fähigkeiten und seine Kreativität Jesus und unseren Kindern zur Verfügung stellt. Wahrscheinlich, weil es kaum einer von uns für möglich hält, dass Jesus ihn dafür so reich entlohnt, dass es zum Leben reicht. Habt ihr noch immer kein Vertrauen zu mir? Ich möchte die zum Teil nicht wenigen Fragen aus diesem Text heraus am Ende dieser Predigt einfach mal so stehen lassen. Beantwortet sie euch selbst zu Hause, erarbeitet euch mit Jesus Antworten darauf. Lasst uns untereinander darüber im Gespräch sein und gute Antworten finden. Versteht bitte auch meine Predigt nicht als eine von oben herab. Das wollte ich euch schon immer mal sagen. Ich stelle mich voll mit darunter. Ich weiß sehr gut, diese Reflexe einzuschätzen, die aufkommen, wenn Jesus einen Anspruch an mich formuliert. Schnelle Antworten sind nicht immer die besten. Und theologische Richtigkeiten aneinander zu reihen, hilft uns am Ende dieser Predigt am allerwenigsten. Ich möchte uns stattdessen am Ende dieser Predigt ein paar Verse eines Liedes von Theo Lehmann und Jörg Swoboda zitieren. Ein Lied, das fast 30 Jahre alt ist. Und ich hatte beim Lesen einiger Verse den Eindruck, sie haben es für uns heute hier in Großgrabe geschrieben. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die unfassbar sind. Trotz aller Zweifel seid dennoch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Amen.